From the Conference Center Theater aus dem kleinen Saal des Konferenzzentrums am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Sonntagvormittagsversammlung der 190. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und oberste Beamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, we welcome you. Wir begrüßen Sie zur Sonntagvormittagsversammlung der 190. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Russell M. Nelson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir grüßen all jene ganz herzlich, die diese Versammlung in aller Welt über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit mitverfolgen. Wir begrüßen die Mitglieder der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel, die heute Vormittag auf dem Podium Platz genommen haben. Für die vorab aufgezeichnete Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz unter der Leitung verschiedener Dirigenten und Organisten. Der Chor hat die Versammlung mit dem Lied Awake and Arise eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied Blickt auf den Herrn. Danach spricht Elder Randall K. Bennett von den 70ern das Anfangsgebet. Ihm folgt der Chor mit dem Lied If the Savior Stood Beside Me.
Thank you. Our loving Heavenly Father,
unser lieber Vater im Himmel, wir haben dich lieb. Wir sind zutiefst dankbar für den Plan des Glücklichseins und deinen Sohn, unseren Erlöser Jesus Christus, und sind dankbar für sein Sühnopfer. Hilf uns, ihn zu hören. Vater, wenn wir nun die Worte deines Propheten hören und deiner Apostel hören, so bitten wir dich, segne ihn und erhalte ihn und unterstütze ihn. Füll unsere Herzen mit mehr Liebe für dich und deinen Sohn, für deine Propheten und Apostel und für alle deine Kinder. Bitte segne alle, die leiden, die voller Sorgen erfüllt sind. Hilf uns, liebevoller uns um diejenigen zu kümmern, die in Not sind. Wir bitten dich, dass wir in deinem Erlösungswerk und Erhöhungswerk noch besser uns dran beteiligen können. Wir möchten deinen Willen tun und sagen dies im Namen Jesu Christi. Amen.
With the announcement yesterday,
gestern wurde bekannt gegeben, dass Elder L. Whitney Clayton als Generalautorität 70er entlassen und emeritiert wurde. Wir geben nunmehr bekannt, dass er somit auch als Mitglied der Präsidentschaft der 70er entlassen wurde. Elder Brent H. Nielsen wurde als Mitglied der Präsidentschaft der 70er berufen und wir schlagen ihn hiermit zur Bestätigung vor. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Wer dagegen ist, zeige es bitte. Wir freuen uns nun von Präsident M. Russell Ballard, dem amtierenden Präsidenten des Kollegiums der 12 Apostel, zu hören. Ihm folgen Schwester Lisa L. Harkness, erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung, und Elder Ulysses Soares vom Kollegium der 12 Apostel.
My dear brothers and sisters, during the last week of his
in der letzten Woche seines Wirkens auf Erden ermahnte Jesus seine Jünger: Wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Zu dem, was vor seinem zweiten Kommen geschehen wird, gehören Kriege und Kriegsgerüchte sowie Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben an vielen Orten. Im Buch Lehre und Bündnisse sagt der Erretter: Und alles wird in Aufruhr sein, denn Furcht wird über alles Volk kommen. Zweifelsohne leben wir in einer Zeit, in der so manches in Aufruhr ist. Viele Menschen haben Angst vor der Zukunft und viele haben sich innerlich von ihrem Glauben an Gott und seinen Sohn Jesus Christus abgewandt. Die Nachrichten sind voller Berichte über Gewalttaten. Im Internet breiten sich üble Schmähungen aus. Friedhöfe, Kirchen, Moscheen, Synagogen und heiligen Schreine sind verwüstet worden. Eine weltweite Pandemie hat wahrhaftig jeden Winkel der Erde erreicht. Millionen Menschen haben sich angesteckt. Über 1 Million sind gestorben. Schulabschlussfeiern, Gottesdienste, Hochzeiten, Missionen und eine Unmenge weiter wichtiger Ereignisse im Leben sind durcheinander geraten. Darüber hinaus wurden unzählige Menschen alleingelassen und isoliert. Wirtschaftliche Verwerfungen haben vielen große Schwierigkeiten bereitet, besonders den Anfälligsten unter den Kindern unseres himmlischen Vaters. Wir haben gesehen, wie Menschen engagiert ihr Recht auf friedlichen Protest wahrgenommen haben und wie aufgebrachte Horden randaliert haben. Gleichzeitig sehen wir nach wie vor Konflikte überall auf der Welt. Ich denke oft an diejenigen von Ihnen, die leiden, besorgt sind, Angst haben oder sich einfach einsam fühlen. Ich versichere jedem Einzelnen von Ihnen, dass der Herr Sie kennt, dass ihm Ihre Sorgen und Ängste bewusst sind und dass er Sie liebt, innig und persönlich, tief und ewig. Jeden Abend bitte ich den Herrn in meinem Gebet, alle zu segnen, denen Kummer, Schmerzen, Einsamkeit und Traurigkeit zu schaffen machen. Ich weiß, dass auch andere Führer der Kirche solche Gebete sprechen. Wir als Einzelne und als Gruppe fühlen uns ihnen von Herzen verbunden und beten zu Gott für sie. Ich habe letztes Jahr mehrere Tage im Nordosten der Vereinigten Staaten verbracht und dabei Gedenkstätten des Landes und der Kirche besucht, an Versammlungen mit Missionaren und Mitgliedern teilgenommen und mich mit Politikern und Geschäftsleuten getroffen. Am Sonntag, dem 20. Oktober, sprach ich vor einer größeren Runde in der Nähe von Boston in Massachusetts. Mittendrin hatte ich die Eingebung, Folgendes zu sagen: Ich bitte Sie, für dieses Land, für unsere Führer, für unser Volk und für die Familien zu beten, die in dieser großartigen, von Gott begründeten Nation leben. Ich sagte auch, dass Amerika und viele Völker der Erde wie in der Vergangenheit wieder mal an einem Wendepunkt stünden und unsere Gebete brauchten. Ich hatte meine Bitte vorher nicht aufgeschrieben. Die Worte stellten sich ein, als der Geist mir eingab, die Anwesenden zu Gebeten für ihr Land und ihre Führer aufzurufen. Heute möchte ich meinen Aufruf zum Gebet auf alle Menschen in allen Ländern der Welt ausweiten. Ganz gleich, wie sie beten oder zu wem sie beten, bitte üben sie ihren Glauben aus, welcher es auch sein mag, und beten sie für ihr Land und die Führer ihres Landes. Wie ich im vergangenen Oktober in Massachusetts sagte, stehen wir heute an einem großen Wendepunkt in der Geschichte, und die Völker der Erde brauchen dringend göttliche Eingebungen und Weisungen. Hier geht es nicht um Politik oder Grundsätze. Es geht um Frieden und die Heilung, die der Seele des Einzelnen ebenso zuteil werden kann, wie der Seele eines Landes mit seinen Städten, Gemeinden und Dörfern, und zwar durch den Fürsten des Friedens und die Quelle aller Heilung, nämlich den Herrn Jesus Christus. Während der letzten paar Monate habe ich den Eindruck gewonnen, dass man der derzeitigen Lage in der Welt am besten beikommt, wenn alle Menschen noch stärker auf Gott vertrauen und ihm in aufrichtigem Gebet ihr Herz zuwenden. Wenn wir uns demütigen und uns um Eingebungen vom Himmel bemühen, um das, was vor uns liegt, durchzustehen oder zu bewältigen, so ist dies der sicherste und zuverlässigste Weg, in diesen beunruhigenden Zeiten voller Zuversicht weiterzukommen. In den Heiligen Schriften sind Gebete, die Jesus während seines Wirkens auf Erden sprach, ebenso zu finden wie seine Lehren über das Gebet. Das Vaterunser ist Ihnen bekannt. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sonst rette uns vor dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dieses schöne, in der ganzen Christenheit oft wiederholte Gebet verdeutlicht kurz und bündig, dass es durchaus angebracht ist, dem Vater im Himmel unmittelbar um Antworten auf die Fragen anzugehen, die uns Sorgen bereiten. Beten wir also um göttliche Führung. Ich möchte Sie bitten, jederzeit zu beten. Beten Sie für Ihre Familie, beten Sie für die Führer der Völker, beten Sie für die Mutigen an der vordersten Front in den derzeitigen Schlachten gegen soziale, ökologische, politische und biologische Plagen, die auf alle Menschen in der ganzen Welt ihre Auswirkungen haben. Die Reichen wie die Armen, die Jungen wie die Alten. Der Erretter möchte, dass wir uneingeschränkt für jedermann beten. Er hat gesagt, liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch hassen, und betet für die, die euch böswillig schlecht behandeln und euch verfolgen. Am Kreuz auf Golgotha, wo Jesus unserer Sünden wegen starb, setzte er seine Lehren in die Tat um, als er betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein aufrichtiges Gebet für diejenigen, die man als unsere Feinde ansehen kann, belegt unsere Überzeugung, dass Gott in uns und in anderen eine Herzenswandlung bewirken kann. Ein solches Gebet soll uns in dem Entschluss bestärken, in unserem Leben, in der Familie und in der Gesellschaft eine jede Änderung vorzunehmen, die nötig ist. Es spielt keine Rolle, wo Sie leben, welche Sprache Sie sprechen oder vor welchen Schwierigkeiten Sie stehen. Gott hört und erhört Sie auf seine Weise und zu der von ihm bestimmten Zeit. Weil wir seine Kinder sind, dürfen wir an ihn herantreten, um Hilfe und Trost zu suchen und unseren Wunsch zu erneuern, die Welt zum Besseren zu verändern. Oftmals genügt es nie, für Gerechtigkeit und Frieden oder für die Armen und Kranken zu beten. Nachdem wir zum Gebet niedergekniet sind, müssen wir uns von den Knien wieder erheben und unser Bestes geben, um zu helfen, und zwar uns selbst wie auch anderen. Die Heiligen Schriften bieten eine Fülle von Beispielen, wie gläubige Menschen beten und handeln, miteinander verbunden haben, um im eigenen Leben und im Leben anderer eine Veränderung zu bewirken. Im Buch Mormon etwa lesen wir von Enos. In einer Feststellung heißt es, dass etwa zwei Drittel dieses kurzen Buches ein Gebet oder eine Reihe von Gebeten beschreiben und der Rest gibt Aufschluss, was Enos infolge der Antworten, die er erhalten hat, unternommen hat. In der Geschichte unserer eigenen Kirche gibt es etliche Beispiele dafür, wie Gebete Veränderungen bewirkt haben. Angefangen bei Joseph Smiths ersten vernehmlichen Gebet, das er im Frühjahr 1820 auf einer Lichtung nahe der Blockhütte seiner Eltern sprach. Joseph, der Vergebung und geistige Führung suchte, öffnete die Himmel mit seinem Gebet. Heute profitieren wir davon, dass der Prophet Joseph und weitere glaubenstreue Heilige der Neuzeit, Männer und Frauen, gebetet und gehandelt haben, um die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage aufzurichten. Ich denke oft an die Gebete glaubenstreuer Frauen wie Mary Fielding Smith, die ihre Familie mutig und mit Gottes Hilfe vor der zunehmenden Verfolgung in Illinois gerettet und in dieses Tal geführt hat, wo sich ihre Familie geistig und zeitlich entfalten konnte. Nachdem sie ernsthaft auf ihren Knien gebetet hatte, überwand sie zum Segen ihrer Familie durch harte Arbeit alle Schwierigkeiten. Gebete werden uns aufrichten und uns als einzelne Menschen, als Familien, als Kirche und als ganze Welt zusammenführen. Gebete werden Wissenschaftler beeinflussen und ihnen helfen, Impfstoffe und Medikamente zu entdecken, die dieser Pandemie ein Ende bereiten. Gebete werden diejenigen trösten, die Angehörige verloren haben. Sie werden uns erkennen lassen, was wir zu unserem eigenen Schutz unternehmen müssen. Brüder und Schwestern, ich bitte Sie inständig, Ihre Anstrengungen beim Beten zu verdoppeln. Ich bitte Sie inständig in Ihren Kammern, auf Ihren täglichen Wegen, zu Hause, in Ihrer Gemeinde und jederzeit in Ihrem Herzen zu beten. Im Namen der Führer der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, danke ich Ihnen für Ihre Gebete um unseretwillen. Ich bitte Sie inständig auch weiterhin darum zu beten, dass wir die Inspiration und Offenbarung empfangen mögen, die Kirche durch diese schwierigen Zeiten zu führen. Beten kann unser Leben verändern. Wenn uns ein aufrichtiges Gebet antreibt, können wir besser werden und anderen helfen, ebenfalls besser zu werden. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie machtvoll ein Gebet sein kann. Neulich war ich allein in meinem Büro. Ich hatte mich gerade an der Hand ärztlich behandeln lassen. Sie war schwarzblau angeschwollen und tat weh. Die Schmerzen machten mich verrückt und so konnte ich mich an meinem Schreibtisch auf wichtige und entscheidende Angelegenheiten gar nicht konzentrieren. Ich kniete zum Gebet nieder. Ich bat den Herrn, meine Sinne zu schärfen, damit ich meine Arbeit erledigen konnte. Ich stand auf und kehrte zu dem Stapel Papiere auf meinen Schreibtisch zurück. Beinahe im Handumdrehen war ich wieder klar und konzentriert und konnte die dringenden Angelegenheiten, die ich vor mir hatte, erledigen. Die momentan chaotischen Zustände auf der Welt können beängstigend sein, wenn wir die Vielzahl der offenen Fragen und Probleme betrachten. Ich habe aber ein festes Zeugnis, dass wir erkennen werden, wie wir unsere Familie, unseren Nachbarn, dem Ort und sogar dem Land, in dem wir leben, ein Segen sein können, wenn wir nur beten und den Vater im Himmel um die Segnungen und die Führung bitten, die wir brauchen. Der Retter betete und zog dann umher und tat Gutes. Er speiste die Armen, sprach den Bedürftigen Mut zu, unterstützte sie und er wandte sich allen, die zu ihm kamen, liebevoll und vergebungsbereit zu und verschaffte ihnen Frieden und Ruhe. Er wendet sich auch an uns nach wie vor zu. Ich bitte alle Mitglieder der Kirche, sowohl sowie unsere Nachbarn und Freunde aus anderen Glaubensgemeinschaften, in aller Welt dem zu folgen, was der Erretter seinen Jüngern auftrug. Wacht und betet alle Zeit für Frieden, für Trost, für Sicherheit und für Möglichkeiten, einander zu dienen. Wie groß ist doch die Macht des Gebets und wie sehr werden in der heutigen Welt unsere Gebete voller Glauben an Gott und seinen geliebten Sohn benötigt. Vergessen wir niemals die Macht des Gebets und seien wir stets dafür dankbar. Im Namen Jesu Christi. Amen.
When our children were young, our family spent a few days.
Als unsere Kinder klein waren, verbrachten wir als Familie einige Tage an einem schönen See. Eines Nachmittags streiften sich einige der Kinder Rettungswesten über und sprangen dann vom Boot ins Wasser. Zögerlich und aufmerksam beobachtete unsere jüngste Tochter ihre Geschwister. Mit allem Mut, den sie aufbringen konnte, hielt sie sich mit einer Hand die Nase zu und sprang ins Wasser. Sofort kam sie an die Oberfläche und rief mit einer Spur von Panik in der Stimme: Hilfe, Hilfe! Ihr Leben war keineswegs in Gefahr. Die Rettungsweste ließ sie, wie vorgesehen, sicher auf dem Wasser treiben. Wir hätten sie mühelos erreichen und an Deck zurückziehen können. Doch aus ihrer Sicht brauchte sie Hilfe. Vielleicht, weil das Wasser so kalt oder diese Erfahrung ebenso neu war. Jedenfalls kletterte sie aufs Deck zurück, wo wir sie in ein trockenes Handtuch wickelten und sie für ihre Tapferkeit lobten. Ob jung, ob alt, viele von uns haben in Augenblicken der Not schon flehentlich etwas ausgerufen wie »Hilfe, rette mich« oder »Bitte«. Erhöre mein Gebet. Etwas Ähnliches erlebten die Jünger Jesu während seines irdischen Wirkens. In Markus lesen wir, dass Jesus wieder begann, am Ufer des Sees zu lehren und sehr viele Menschen versammelten sich um ihn. Die Menschenmenge wurde so groß, dass Jesus in ein Boot stieg und vom Deck aus zu ihr sprach. Den ganzen Tag lang lehrte er die Menschen in Gleichnissen, während sie am Ufer saßen. Am Abend sagte er zu seinen Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort, steuerten das Boot dann vom Ufer weg und segelten über den See Genezareth. Jesus suchte sich hinten im Schiff ein ruhiges Plätzchen, legte sich nieder und schlief rasch ein. Bald darauf erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Viele der Jünger Jesu waren erfahrene Fischer. Sie wussten, was in einem Sturm auf einem Boot zu tun war. Sie waren seine Jünger, denen er vertraute und die er wahrhaft liebte. Sie hatten Beruf, persönliche Interessen und Familie hintangestellt, um Jesus nachzufolgen. Allein, dass sie mit ihm im Boot waren, zeugte von ihrem Glauben an Jesus. Doch nun befand sich ihr Boot mitten im Sturm und war nahe daran zu kentern. Wir wissen nicht, wie lange sie mit aller Kraft versuchten, das Boot im Sturm auf den Wellen zu halten. Doch schließlich weckten sie Jesus und riefen mit einer Spur von Panik in der Stimme: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Herr, rette uns, wir gehen zugrunde. Meister nannten sie ihn, und das ist er. Er ist auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Vater des Himmels und der Erde, der Schöpfer aller Dinge von Anfang an. Jesus erhob sich von seinem Lager im Boot, drohte dem Wind und befahl dem tobenden See: Schweig, sei still. Und der Wind legte sich tatsächlich und es trat völlige Stille ein. Dann unterwies Jesus, der größte Lehrer aller Zeiten, seine Jünger durch zwei simple, doch liebevoll gestellte Fragen. Warum habt ihr solche Angst? Und wo ist euer Glaube? Wir als Sterbliche neigen dazu oder sind sogar versucht, dass wir, wenn Schwierigkeiten, Sorgen und Nöte uns von allen Seiten bedrängen, ausrufen: Meister, kümmert es dich nicht, dass ich zugrunde gehe? Rette mich! Selbst Joseph Smith rief in einem schauderhaften Gefängnis flehentlich: O Gott, wo bist du? Und wo ist das Gezelt, das dein Versteck bedeckt? Ganz gewiss versteht der Erretter der Welt, dass uns im Erdenleben Grenzen gesetzt sind, denn er lehrt uns, wie wir Frieden und Ruhe verspüren können. Selbst wenn Stürme uns heftig umtoben und peitschende Wellen drohen, unsere Hoffnung untergehen zu lassen. All diejenigen, deren Glaube erprobt ist, dem Glauben eines Kindes ähnelt oder die nur ein Fünkchen Glauben besitzen, bittet Jesus, kommt alle zu mir, glaubt an meinen Namen, lernt von mir und hört auf meine Worte. Liebevoll gebietet er, kehrt um und lasst euch in meinem Namen taufen. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, und denkt immer an mich. Jesus macht mit den Worten Mut, dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger Jesu in dem vom Sturm hin und her gepeitschten Boot notgedrungen alle Hände voll zu tun hatten, als die Wellen aufs Deck schlugen und sie Wasser aus dem Kiel schöpfen mussten. Ich sehe vor mir, wie sie die Segel reffen und versuchen, wenigstens ein bisschen Kontrolle über ihr kleines Wasserfahrzeug zu behalten. Ihnen ging es erst einmal ums nackte Überleben. Und ihr Hilferuf war dringlich und ernst gemeint. Vielen von uns geht es heute nicht anders. Schlag auf Schlag stellen uns jüngste Ereignisse auf der ganzen Welt, im eigenen Land, in unserem Umfeld, in der Familie, vor unvorhergesehene Schwierigkeiten. In unruhigen Zeiten kann es uns so vorkommen, als gelange unser Glaube an die Grenzen unseres Durchhaltevermögens und Verständnisses. Wellen der Furcht können uns ablenken und Gottes Güte vergessen lassen, und unsere Sicht ist dann getrübt und verschwommen. Doch gerade auf diesen schwierigen Abschnitten unseres Weges kann unser Glaube nicht nur geprüft, sondern auch gefestigt werden. Ungeachtet unserer Lebensumstände können wir uns bewusst anstrengen, unseren Glauben an Jesus Christus zu vergrößern und zu verstärken. Unser Glaube wird gestärkt, wenn wir daran denken, dass wir Gottes Kinder sind und dass er uns liebt. Unser Glaube wächst, wenn wir voller Hoffnung und Eifer mit dem Wort Gottes einen Versuch machen und unser Allerbestes geben, um Christi Lehren zu befolgen. Unser Glaube nimmt zu, wenn wir uns dafür entscheiden, zu glauben, anstatt zu zweifeln, zu vergeben, anstatt zu verurteilen, umzukehren, anstatt uns aufzulehnen. Unser Glaube wird geläutert, wenn wir geduldig auf die Verdienste und die Barmherzigkeit und Gnade des heiligen Messias vertrauen. Der Glaube ist keine vollkommene Kenntnis, hat Elder Neil A. Maxwell gesagt, aber er schenkt uns tiefes Gottvertrauen, und Gottes Kenntnis ist ja vollkommen. Selbst in turbulenten Zeiten bleibt der Glaube an den Herrn Jesus Christus fest und hält Widerstand aus. Er hilft uns, unwichtige Ablenkungen beiseite zu schieben. Er ermutigt uns, den Weg der Bündnisse weiterzugehen. Der Glaube räumt Entmutigung aus dem Weg und ermöglicht es uns, der Zukunft entschlossen und selbstbewusst entgegenzusehen. Er gibt uns ein, um Hilfe und Befreiung zu bitten, wenn wir im Namen des Sohnes zu unserem Vater beten. Und scheint ein flehentliches Gebet unerhört zu bleiben, bringt unser beständiger Glaube an Jesus Christus Geduld und Demut hervor und versetzt uns in die Lage, ehrfürchtig die Worte zu sagen, Dein Wille geschehe. Präsident Russell M. Nelson hat erklärt, wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Ängste unseren Glauben verdrängen. Wir können diese Ängste besiegen, indem wir unseren Glauben stärken. Beginnen Sie bei Ihren Kindern. Lassen Sie sie Ihren Glauben spüren, und zwar auch dann, wenn sie in schwere Bedrängnis geraten. Richten Sie Ihren Glauben auf unseren liebevollen Vater im Himmel und seinen geliebten Sohn, den Herrn Jesus Christus. Sagen Sie diesen kostbaren Jungen und Mädchen, dass sie Kinder Gottes sind, als sein Abbild erschaffen und dass sie eine heilige Bestimmung und ein heiliges Potenzial haben. Jeder Mensch muss im Leben Schwierigkeiten überwinden und Glauben entwickeln. Ende des Zitats. Neulich hörte ich, was 2 4-Jährige über ihren Glauben an Jesus Christus sagten, als sie die Frage, wie hilft euch Jesus Christus, beantworteten. Das erste Kind sagte, ich weiß, dass Jesus mich liebt, weil er für mich gestorben ist. Er hat auch die Erwachsenen lieb. Das zweite Kind meinte, er hilft mir, wenn ich traurig bin oder schlechte Laune habe. Er hilft mir auch, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Jesus hat erklärt, darum, wer umkehrt und zu mir kommt wie ein kleines Kind, den werde ich empfangen, denn solchen gehört das Reich Gottes. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Vor kurzem hat Präsident Nelson verheißen, dass weniger Angst und mehr Glaube die Folge sein werden, wenn wir von Neuem damit beginnen, die Worte des Erretters wirklich zu hören, auf sie zu horchen und sie zu befolgen. Schwestern und Brüder, unsere derzeitigen schwierigen Lebensumstände sind nicht unsere endgültige ewige Bestimmung. Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, haben wir durch Bündnisse den Namen Jesu Christi auf uns genommen. Wir haben Glauben an seine erlösende Macht und Vertrauen auf seine großen und kostbaren Verheißungen. Wir haben allen Grund zur Freude, denn unser Herr und Heiland kennt unsere Sorgen und Nöte und unseren Kummer ganz genau. So wie Jesus einst mit seinen Jüngern unterwegs war, sitzt er auch in unserem Boot. Ich bezeuge, er hat sein Leben gegeben, damit Sie und ich nicht zugrunde gehen. Mögen wir auf ihn vertrauen, seine Gebote befolgen und voller Glauben hören, wie er sagt: Schweig, sei still. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
In his poetic hymn of praise, the psalmist declared,
verkündet der Psalmist: Herr, du hast mich erforscht und kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du kennst mich. Du durchschaust meine Gedanken von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du hast es gemessen. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. In dem semantischen Parallelismus dieses Gedichts preist der Psalmist die göttlichen Eigenschaften der Allwissenheit Jesu Christi, weil dieser wahrhaftig jeden Aspekt unserer Seele kennt. Da er weiß, was wir alles in diesem Leben brauchen, lädt uns der Erretter ein, ihn in jedem Gedanken zu suchen und ihm mit ganzem Herzen nachzufolgen. Aufgrund dessen wird uns verheißen, dass wir in seinem Licht wandeln können und dass seine Führung uns vor dem Einfluss der Dunkelheit in unserem Leben beschützt. Wenn wir Christus in jedem Gedanken suchen und ihn mit ganzem Herzen nachfolgen möchten, müssen wir unseren Sinn und unsere Wünsche mit seinen in Einklang bringen. In den Heiligen Schriften wird dies als im Herrn feststehen bezeichnet. Das bedeutet, dass wir stets im Einklang mit dem Evangelium Christi leben und uns täglich auf alles Gute konzentrieren. Nur dann finden wir den Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt und unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus bewahrt. Der Erretter selbst wies im Februar 1831 die Ältesten der Kirche an: Häuft dies alles in eurem Herzen auf wie einen Schatz und lasst das Feierliche der Ewigkeit in eurem Sinn verweilen. Selbst wenn wir uns stets bemühen, den Herrn zu suchen, können uns unangebrachte Gedanken in den Sinn kommen. Wenn solche Gedanken geduldet oder sogar zum Verweilen eingeladen werden, können sie unsere Herzenswünsche beeinflussen und bestimmen, was in diesem Leben aus uns wird und was wir für die Ewigkeit ererben. Elder Neil M. Maxwell betonte diesen Grundsatz einmal, als er sagte, dass von den Wünschen auch die Abstufung des Ergebnisses abhängt und dass zwar viele berufen sind, aber nur wenige erwählt werden. Unsere Propheten vor Alters, wie auch die neuzeitlichen Propheten, haben uns beständig daran erinnert, dass wir Versuchungen widerstehen sollen, damit wir nicht unseren geistigen Halt verlieren und im Leben verwirrt, orientierungslos oder enttäuscht werden. Wenn man Versuchungen nachgibt, ist das im Übertragenen so, wie wenn man sich mit einem metallenen Objekt einem Magneten nähert. Die unsichtbare Kraft des Magneten zieht das Objekt an und hält es fest. Der Magnet verliert seine Kraft nur dann, wenn das Objekt weit davon entfernt ist. So wie der Magnet keinen Einfluss auf ein weit entferntes metallenes Objekt ausüben kann, lassen Versuchungen wenn wir ihnen widerstehen, nach und verlieren ihre Macht über unseren Sinn und unser Herz und folglich auch über unsere Taten. Dieser Vergleich erinnert mich an ein Erlebnis, von dem mir ein sehr treues Mitglied der Kirche vor einiger Zeit erzählt hat. Diese Schwester berichtete, dass sie eines Morgens aufwachte und aus heiterem Himmel einen ganz abscheulichen Gedanken hatte, der noch nie in den Sinn gekommen war. Obwohl der Gedanke sie völlig überraschte, reagierte sie im Bruchteil einer Sekunde darauf, indem sie sich selbst und dem Gedanken Nein sagte und etwas Gutes an seine Stelle setzte, um sich davon abzulenken. Sie berichtete, dass der unerwünschte, negative Gedanke sofort verschwunden sei, als sie ihre sittliche Entscheidungsfreiheit in Rechtschaffenheit ausübte. Als Moroni die Menschen aufrief, an Christus zu glauben und umzukehren, hielt er sie dazu an, mit ganzem Herzen zum Erretter zu kommen und alle Unreinheit abzulegen. Außerdem riet Moroni ihnen, Gott mit unerschütterlicher Festigkeit zu bitten, dass sie nicht in Versuchung geraten würden. Um diese Grundsätze in unserem Leben anzuwenden, reicht es nicht aus, daran zu glauben. Wir müssen unseren Sinn und unser Herz an diesen Grundsätzen ausrichten. Eine solche Ausrichtung erfordert nicht nur, dass wir uns auf den Erretter verlassen, sondern auch tägliche und konstante Bemühungen unsererseits, da unsere schlechten Neigungen nicht von allein verschwinden. Gegen Versuchungen anzukämpfen erfordert ein ganzes Leben lang Eifer und Glaubenstreue. Doch denken Sie daran, dass der Herr bereit ist, uns bei unseren Bemühungen zu unterstützen und wunderbare Segnungen verheißt, wenn wir bis ans Ende ausharren. In einer besonders schweren Zeit, in der Joseph Smith und seine Mitgefangenen im Gefängnis zu Liberty keinerlei Freiheiten hatten, außer in ihren Gedanken, gab der Herr ihnen einen hilfreichen Rat und eine Verheißung, die für uns alle gelten. Lass dein Inneres auch erfüllt sein von Nächstenliebe zu allen Menschen und zum Haushalt des Glaubens und lass Tugend immerfort deine Gedanken ziehen. Dann wird dein Vertrauen in der Gegenwart Gottes stark werden. Der Heilige Geist wird dein ständiger Begleiter sein und dein Zepter, ein unwandelbares Zepter der Rechtschaffenheit und Wahrheit. Wenn wir das tun, wird Heiliges beständig unsere Gedanken ziehen und reine Wünsche werden uns zu rechtschaffenen Taten führen. Moroni ermahnte sein Volk, sich nicht von Begierden verzehren zu lassen. Das Wort Begierde bezieht sich auf ein unangemessenes, starkes Verlangen nach etwas. Sie umfasst alle düsteren Gefühle und bösen Wünsche, die dazu führen, dass sich jemand auf selbstsüchtige Verhaltensweisen oder weltliche Besitztümer konzentriert, anstatt darauf, Gutes zu tun, freundlich zu sein und die Gebote Gottes zu halten. Sie zeigt sich oftmals in den fleischlichsten Gefühlen der Seele. Der Apostel Paulus benannte einige dieser Gefühle: Unreinheit, Unzucht, Feindschaften, Jähzorn, Eigennutz, Neid und dergleichen. Abgesehen von all den schlechten Aspekten der Begierde dürfen wir nicht vergessen, dass der Feind sie als seine Geheimwaffe gegen uns nutzt, wenn er uns versucht, etwas Falsches zu tun. Meine geliebten Brüder und Schwestern, ich bezeuge Ihnen, wenn wir auf dem Felsen der Errettung, den Erretter unserer Seele bauen und auf Moronis Rat hören, nimmt unsere Fähigkeit, unsere Gedanken zu beherrschen, beträchtlich zu. Ich kann Ihnen versichern, dass unsere geistige Reife immer schneller zunehmen und unser Herz sich dadurch wandeln wird und wir mehr wie Jesus Christus werden. Außerdem wird der Einfluss des Heiligen Geistes in unserem Leben stärker und beständiger. Die Versuchungen des Feindes werden nach und nach ihre Macht über uns verlieren, was zu einem glücklicheren, tugendhaftigeren und noch mehr geweihten Leben führt. All jenen, die aus welchem Grund auch immer der Versuchung nachgeben und an unrechten Taten festhalten, versichere ich,
dass es einen Weg zurück und Hoffnung in Christus gibt. Vor einigen Jahren hatte ich die Gelegenheit, ein liebes Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage zu besuchen, das aufgrund einer schweren Übertretung gerade einiges durchmachte. Als ich diesen Bruder das erste Mal sah, konnte ich eine Traurigkeit in seinen Augen sehen, aber auch eine helle Hoffnung in seinem Antlitz. Sein Gesichtsausdruck spiegelte sein demütiges und gewandeltes Herz wider. Er war ein hingebungsvoller Christ gewesen, der reichlich vom Herrn gesegnet worden war. Jedoch hatte er einen einzigen, unangebrachten Gedanken in seinen Sinn eindringen lassen, der dann zu weiteren führte. Als er diese Gedanken immer mehr zuließ, fassten sie Wurzeln und fingen an, sich in seinem Herzen festzusetzen. Schließlich handelte er gemäß diesen unwürdigen Wünschen und dies führte zu Entscheidungen, die allem widersprachen, was in seinem Leben am kostbarsten war. Er erzählte mir, wenn er diesem törichten Gedanken am Anfang keinerlei Beachtung geschenkt hätte, wäre er für die Versuchung des Feindes nicht anfällig und verletzbar geworden, die ihm so viel Traurigkeit beschert hatten. Glücklicherweise ging er wie der verlorene Sohn in dem bekannten Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium in sich und erwachte aus seinem Albtraum. Er erneuerte sein Vertrauen in den Herrn und verspürte wahre Reue und den Wunsch, letztendlich zur Herde des Herrn zurückzukehren. An diesem Tag spürten wir beide die erlösende Liebe des Erretters für uns. Gegen Ende unseres kurzen Gesprächs waren wir beide von Gefühlen überwältigt. Und bis zum heutigen Tag erinnere ich mich an die strahlende Freude in seinem Gesicht, als er mein Büro verließ. Meine lieben Freunde, wenn wir den kleinen Versuchungen, die uns oft unerwartete Eilen widerstehen, sind wir besser gewappnet, schwerwiegende Übertretungen zu vermeiden. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt, selten gerät jemand in eine schwerwiegende Übertretung, wenn er nicht zuerst eine kleinere begangen hat, dann das Tor zu der größeren geöffnet hat. Ein blankes Feld wird nicht plötzlich von Unkraut überwuchert. Als der Erretter Jesus Christus sich darauf vorbereitete, seine göttliche Mission auf Erden zu erfüllen, verdeutlichte er, wie wichtig es ist, stets allem zu widerstehen, was uns davon abhalten könnte, unsere ewige Bestimmung zu verwirklichen. Nach mehreren erfolglosen Angriffen durch den Feind, der ihn von seiner Mission abhalten wollte, schickte der Erretter den Teufel rigoros weg, indem er sagte, weg mit dir, Satan. Darauf ließ der Teufel von ihm ab und siehe, es kamen Engel und dienten ihm. Können Sie sich vorstellen, Brüder und Schwestern, was geschehen würde, wenn wir Kraft und Mut vom Erretter erlangen und zu unangebrachten Gedanken, die uns ab und zu in den Sinn kommen, nein und weg mit dir sagen könnten? Wie würde sich das auf unsere Herzenswünsche auswirken? Wie würden die daraus folgenden Taten uns näher zum Erretter bringen und den Einfluss des Heiligen Geistes weiterhin in unserem Leben ermöglichen? Ich weiß, wenn wir dem Beispiel Jesu folgen, werden wir viele Tragödien und unerwünschte Verhaltensweisen vermeiden, die Familienprobleme und Meinungsverschiedenheiten, negative Gefühle und Neigungen, Ungerechtigkeiten und Misshandlungen, die Versklavung durch schädliches Suchtverhalten und alles andere verursachen könnten, das gegen die Gebote des Herrn verstoßen würde. In seiner historischen und bewegenden Botschaft vom April dieses Jahres gab Präsident Nelson eine Verheißung, dass all diejenigen, die bereit sind, den Herrn zu hören und seine Gebote zu halten, mit zusätzlicher Kraft gesegnet werden, Versuchungen, Konflikten und Schwächen zu begegnen und dass unsere Fähigkeit, Freude zu empfinden, selbst während der derzeitigen wachsenden Spannungen zunehmen wird.
Ich bezeuge Ihnen, dass die Verheißungen unseres geliebten Propheten die Verheißungen des Erretters selbst sind. Ich lade uns alle dazu ein, ihn in jedem Gedanken zu hören und ihm mit ganzem Herzen zu folgen, um die Kraft und den Mut zu erlangen, zu allem, was uns Unglück ins Leben bringen könnte, Nein und weg mit dir zu sagen. Wenn wir dies tun, verheiße ich, dass der Herr seinen Heiligen Geist senden wird, um uns zu stärken und zu trösten, und dass wir Menschen nach dem Herzen des Herrn werden können. Ich bezeuge, dass Jesus Christus lebt und dass wir durch ihn über die schlechten Einflüsse des Feindes triumphieren und uns dafür bereit machen können, ewiglich bei ihm und in der Gegenwart unseres geliebten Vaters im Himmel zu leben. Ich bezeuge diese Wahrheit mit all meiner Liebe für Sie und für unseren wunderbaren Erretter, dessen Namen ich immer da verherrliche, ehre und preise. Das sage ich alles im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
We will now join the choir.
Wir singen nun gemeinsam mit dem Chor das Lied »Wir danken, o Gott, für den Propheten«, Nummer 11 im Gesangbuch. Im Anschluss daran hören wir von Elder Carlos A. Godoy von der Präsidentschaft der 70er. Danach hören wir von Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der 12 Apostel.
This is the Sunday morning session.
Dies ist die Sonntagvormittagsversammlung der 190. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Thank you. Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern,
I believe in angels.
Ich glaube an Engel. Und ich möchte Ihnen von meinen Erfahrungen mit Engeln erzählen. Dabei hoffe und bete ich, dass wir erkennen mögen, wie wichtig Engel in unserem Leben sind. Elder Jeffrey R. Holland hat bei einer früheren Generalkonferenz gesagt, Zitat, wenn wir von Wesen sprechen, die ein Werkzeug in der Hand Gottes sind, denken wir auch daran, dass nicht alle Engel von der anderen Seite des Schleiers kommen. Manche von ihnen sehen und sprechen wir jeden Tag, hier und jetzt. Manche von ihnen wohnen nebenan. In der Tat scheint der Himmel nie näher zu sein als dann, wenn sich die Liebe Gottes in der Güte und im Einsatz von Menschen äußert, die so gut und rein sind, dass Engel das einzige Wort ist, das einem in den Sinn kommt. Ende des Zitats. Über die Engel auf dieser Seite des Schleiers möchte ich sprechen. Die Engel, die Tag für Tag mitten unter uns sind, bringen uns deutlich in Erinnerung, dass Gott uns liebt. Die ersten Engel, über die ich sprechen möchte, sind die zwei Missionarinnen, die mir in meiner Jugend das Evangelium verkündet haben, Sister Wilma Molina und Sister Yvonette Riviti. Meine jüngere Schwester und ich wurden zu einer Aktivität in der Kirche eingeladen, wo wir diese beiden Engeln begegneten. Ich hätte mir nie träumen lassen, wie sehr diese einfache Aktivität mein Leben verändern sollte. Meine Eltern und meine Geschwister hatten damals kein Interesse daran, mehr über die Kirche zu erfahren. Sie wollten auch nicht, dass die Missionarinnen uns zu Hause besuchten. Also fanden die Gespräche mit ihnen im Gemeindehaus statt. Der kleine Raum im Gemeindehaus wurde zu meinem heiligen Hain. Einen Monat, nachdem mich diese Engel mit dem Evangelium bekannt gemacht hatten, ließ ich mich taufen. Ich war damals 16 Jahre alt. Leider habe ich kein Foto von diesem heiligen Ereignis, aber ich habe ein Foto von meiner Schwester und mir bei jener ersten Aktivität. Vielleicht muss ich klarstellen, wer auf dem Foto wer ist. Ich bin der Größere rechts. Wie Sie sich vorstellen können, war es für einen Jugendlichen, dessen Lebensweise sich gerade geändert hatte und dessen Familie nicht den gleichen Weg mitging, nicht gerade leicht, in der Kirche aktiv zu bleiben. Ich versuchte, mich an das neue Leben, die neue Kultur und neue Freunde zu gewöhnen, fühlte mich aber fehl am Platz. Ich fühlte mich oft allein und mutlos. Ich wusste, dass die Kirche wahr ist, aber es fiel mir schwer, mich dazugehörig zu fühlen. Bei meinem Bemühen, mich in die neue Religion einzufinden, fühlte ich mich unwohl und unsicher. Trotzdem nahm ich allen Mut zusammen und nahm an einer dreitägigen Jugendtagung teil, in der Hoffnung, dort neue Freunde zu finden. Dort lernte ich einen weiteren rettenden Engel kennen, Monika Brandau. Sie war neu in der Gegend, da sie aus einem anderen Teil Brasiliens zugezogen war. Sie fiel mir gleich auf und zum Glück nahm sie mich in ihren Freundeskreis auf. Wahrscheinlich sah sie in mir mehr das Innere als das Äußere. Sie stellte mich also ihren Freunden vor, die später auch meine Freunde wurden, als wir an vielen weiteren Jugendaktivitäten teilnahmen. Solche Aktivitäten trugen entscheidend dazu bei, dass ich in meinem neuen Leben ankam. Diese guten Freunde waren wertvoll, aber da bei mir zu Hause das Evangelium nicht gelehrt wurde und meine Familie mich nicht unterstützte, war meine weitere Bekehrung dennoch in Gefahr. Deshalb war es umso wichtiger, dass ich in der Kirche beständig mit dem Evangelium in Berührung kam. Da schickte mir der Herr zwei weitere Engel zu Hilfe. Eine war Leda Vittori, meine Seminarlehrerin. Ihr liebevoller und inspirierender Unterricht am frühen Morgen gab mir eine tägliche Dosis vom guten Wort Gottes, die ich für den Tag so dringend brauchte. Dies half mir, die geistige Kraft zu erlangen, weiter vorwärts zu gehen. Ein weiterer Engel, der mir zur Seite gestellt wurde, war der JM-Leiter Marco Antonio Fusco. Er wurde mir zudem als Senior-Heimlehrpartner zugeteilt. Trotz meiner mangelnden Erfahrung und meines etwas anderen Aussehens gab er mir Aufträge im Priesterkollegium und bei Heimlehrbesuchen die Unterweisung zu übernehmen. Er gab mir die Chance zu handeln und zu lernen, anstatt das Evangelium nur als Beobachter kennenzulernen. Er vertraute mir mehr, als ich mir selbst vertraute. Dank all dieser Engel und vieler weiterer, die mir in jenen wichtigen ersten Jahren begegneten, erhielt ich genügend Kraft, um auf dem Weg der Bündnisse zu bleiben und erlangte durch den Geist ein Zeugnis von der Wahrheit. Und was wurde aus dem jungen, engelsgleichen Mädchen, Monika? Nachdem wir beide eine Mission erfüllt hatten, wurde sie meine Frau. Ich denke nicht, dass es Zufall war, dass gute Freunde, Aufgaben in der Kirche und das Nähren durch das gute Wort Gottes Teil meiner Bekehrung waren. Präsident Hinckley hat treffend erklärt, Zitat, es ist nicht leicht, sich zu ändern, wenn man der Kirche beitritt. Es bedeutet, alte Verbindungen zu lösen. Es bedeutet, Freunde zu verlieren. Es kann bedeuten, dass man liebgewordene Ansichten aufgeben muss. Es kann bedeuten, dass man Gewohnheiten verändern und Begierden unterdrücken muss. In sehr vielen Fällen bedeutet es Einsamkeit und sogar Furcht vor dem Unbekannten. Während dieser schwierigen Phase muss der Bekehrte geistig genährt und stark gemacht werden. Später sagte er dazu, jeder von ihnen braucht dreierlei, einen Freund, eine Aufgabe und dass er durch das gute Wort Gottes genährt wird. Warum erzähle ich Ihnen das? Erstens richte ich meine Worte an diejenigen, die derzeit etwas Ähnliches erleben. Vielleicht sind Sie ein neues Mitglied oder Sie kommen gerade zur Kirche zurück, nachdem Sie eine Zeit lang auf anderen Wegen waren. Oder Sie fühlen sich einfach nicht richtig zugehörig. Bitte, bitte geben Sie nicht auf. Bemühen Sie sich weiter, Teil dieser großen Familie zu werden. Dies ist die wahre Kirche Jesu Christi. Wenn es um Ihr Glück und Ihre Errettung geht, ist es stets die Anstrengung wert, sich weiter zu bemühen. Es ist die Anstrengung wert, Ihre Lebensweise und Ihre Traditionen anzupassen. Der Herr weiß, womit Sie zu kämpfen haben. Er kennt Sie. Er liebt Sie. Und ich verheiße, dass er Ihnen Engel zu Hilfe schicken wird. Der Erretter selbst hat gesagt, ich werde vor eurem Angesicht hergehen. Ich werde zu eurer rechten Hand sein und zu eurer linken. Mein Geist wird in eurem Herzen sein und meine Engel werden rings um euch sein, um euch zu stützen. Der zweite Grund, weshalb ich von diesen Erlebnissen erzähle, ist die Botschaft, die ich damit an alle Mitglieder der Kirche richte, an uns alle. Wir dürfen nicht vergessen, dass es für Neubekehrte, Zurückkehrende und diejenigen, die eine andere Lebensweise haben, nicht leicht ist, sich sofort zugehörig zu fühlen. Der Herr weiß, womit sie zu kämpfen haben. Und er hält nach Engeln Ausschau, die bereit sind zu helfen. Der Herr hält stets Ausschau nach Bereitwilligen, die wie Engel anderen beistehen wollen. Brüder und Schwestern, sind Sie bereit, ein Werkzeug in den Händen des Herrn zu sein? Sind Sie bereit, einer dieser Engel zu sein, ein Botschafter zu sein, von Gott gesandt, von dieser Seite des Schleiers gesandt zu jemandem, um den er sich Sorgen macht? Gott braucht Sie. Diese Menschen brauchen Sie. Natürlich können wir uns immer auf unsere Missionare verlassen. Sie sind immer da, die Ersten, die sich für diesen Auftrag, ein Engel zu sein, melden. Aber sie alleine reichen nicht aus. Wenn Sie sich aufmerksam umsehen, sehen Sie viele, die die Hilfe eines Engels brauchen. Sie tragen vielleicht kein weißes Hemd, kein Kleid oder die sonst übliche Sonntagskleidung. Vielleicht sitzen Sie allein, eher ganz hinten in der Kapelle oder im Klassenraum. Und manchmal haben Sie das Gefühl, unsichtbar zu sein. Sie mögen vielleicht eine außergewöhnliche Frisur oder einen etwas anderen Wortschatz haben, aber Sie sind da. Und sie bemühen sich. Manche fragen sich vielleicht, soll ich überhaupt wieder herkommen? Soll ich es überhaupt weiter versuchen? Andere fragen sich vielleicht, ob sie sich jemals aufgenommen und geliebt fühlen werden. Engel werden gebraucht, jetzt gleich. Engel, die bereit sind, sich zu überwinden und sie in die Arme zu schließen. Menschen, die so gut und rein sind, dass Engel das einzige Wort ist, das einem in den Sinn kommt, um sie zu beschreiben. Brüder und Schwestern, ich glaube an Engel. Wir sind alle heute hier, ein gewaltiges Heer von Engeln, dazu bestimmt, in diesen letzten Tagen anderen beizustehen und für sie die Hände eines liebevollen Schöpfers zu sein. Ich verheiße Ihnen, Wenn wir bereit sind zu dienen, gibt uns der Herr Gelegenheiten, dienende Engel zu sein. Er weiß, wer die Hilfe eines Engels benötigt, und er lässt unsere Wege sich kreuzen. Jeden Tag lässt uns der Herr denen begegnen, die die Hilfe eines Engels brauchen. Ich bin sehr dankbar für die vielen Engel, die der Herr mir im Laufe meines Lebens gesandt hat. Ich habe ihre Hilfe gebraucht. Ich bin auch dankbar für sein Evangelium, das uns hilft, uns zu ändern und uns die Chance gibt, ein besserer Mensch zu werden. Dies ist ein Evangelium der Liebe, ein Evangelium des Dienens. Dafür gebe ich Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen.
I express my love for you, our beloved friends and fellow believers.
I have admired your faith, meine lieben Freunde und Glaubensgenossen. Ich habe in den letzten Monaten Ihren Glauben und Mut bewundert, als die weltweite Pandemie unser Leben auf den Kopf gestellt und uns liebe Angehörige und Freunde genommen hat. In dieser Zeit der Ungewissheit bin ich außergewöhnlich dankbar für die sichere Gewissheit, dass Jesus der Messias ist. Geht es Ihnen auch so? Auf jedem von uns lasten Schwierigkeiten, aber vor uns steht immer derjenige, der demütig erklärt hat: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wir müssen es jetzt eine Weile ertragen, dass wir physisch voneinander Abstand halten, aber wir müssen es nie ertragen, dass wir von ihm, der uns zuruft, kommt, alle zu mir, in geistiger Hinsicht Abstand halten müssen. Wie ein Leitstern am klaren, dunklen Himmel erleuchtet Jesus Christus uns den Weg. Er kam in einem einfachen Stall zur Welt. Er führte ein vollkommenes Leben. Er heilte die Kranken und weckte Tote auf. Er war den Vergessenen ein Freund. Er lehrte uns, Gutes zu tun, gehorsam zu sein und einander zu lieben. Er wurde gekreuzigt, doch 3 Tage später folgte seine herrliche Auferstehung, die es uns und unseren Lieben ermöglicht, jenseits des Grabes weiterzuleben. Mit seiner unvergleichlichen Barmherzigkeit und Gnade nahm er unsere Sünden und unser Leid auf sich und schenkt uns Vergebung, wenn wir umkehren, und Frieden in den Stürmen des Lebens. Wir lieben ihn, wir verehren ihn, wir folgen ihm nach. Er ist der Anker unserer Seele. Interessanterweise gibt es, während diese geistige Überzeugung in uns wächst, viele hier auf Erden, die kaum etwas über Jesus Christus wissen. Und in einigen Teilen der Welt, wo sein Name seit Jahrhunderten verkündet wird, schwindet der Glaube an Jesus Christus. Die tapferen Heiligen in Europa haben im Laufe der Jahrzehnte erlebt, wie der Glaube in ihren Ländern abgenommen hat. Traurigerweise schwindet der Glaube auch hier in den Vereinigten Staaten. Unlängst ergab eine Studie, dass in den letzten 10 Jahren 30 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten aufgehört haben, an die Göttlichkeit Jesu Christi zu glauben. Eine andere Studie prognostiziert, dass die Zahl derer, die sich vom Christentum lossagen, in den kommenden Jahrzehnten weltweit mehr als doppelt so hoch sein wird, wie die Zahl derer, die es annehmen. Natürlich achten wir das Recht eines jeden, sich zu entscheiden, aber unser Vater im Himmel hat erklärt: Dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Ich bezeuge, dass der Tag kommen wird, dass sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus der Messias ist. Wie sollen wir auf solche Veränderungen in der Welt reagieren? Während einige ihren Glauben vernachlässigen, suchen andere nach der Wahrheit. Wir haben den Namen des Erretters auf uns genommen. Was können wir sonst noch tun? Einen Teil unserer Antwort können wir erhalten, wenn wir uns vor Augen führen, wie Präsident Russell M. Nelson in den Monaten vor seiner Berufung zum Präsidenten der Kirche vom Herrn geschult wurde. Ein Jahr vor seiner Berufung forderte Präsident Nelson uns auf, uns tiefgehender mit sämtlichen Schriftstellen zu Jesus Christus zu befassen. Im Topical Guide sind 2200 aufgelistet. 3 Monate später erklärte er bei der Frühjahrsgeneralkonferenz, wie sich dieses tiefgründigere Schriftstudium über Jesus Christus selbst nach Jahrzehnten als treuer Jünger auf ihn ausgewirkt hatte. Schwester Wendy Nelson fragte ihn, wie sehr es ihn beeinflusst hatte. Er antwortete, ich bin ein anderer Mensch. Mit 92 Jahren war er ein anderer Mensch. Präsident Nelson hat erklärt, wenn wir Zeit darin investieren, mehr über den Retter und sein sühnendes Opfer zu erfahren, werden wir angeregt, ihm nachzufolgen. Unser Blick wird fest auf den Retter und sein Evangelium gerichtet sein. Der Retter hat gesagt, blickt in jedem Gedanken auf mich. In einer Welt voller Arbeit, Sorgen und lohnenden Vorhaben richten wir unser Herz, unseren Sinn und unsere Gedanken auf ihn, der unsere Hoffnung und Errettung ist. Wenn ein erneutes Schriftstudium über den Retter Präsident Nelson vorbereitet hat, könnte es dann nicht auch uns vorbereiten? Als Präsident Nelson den Namen der Kirche hervorhob, erklärte er, wenn wir Zugang zur Macht des Sühnopfers Jesu Christi haben wollen, um geläutert und geheilt, gestärkt und groß gemacht und letztendlich erhöht zu werden, müssen wir ohne Wenn und Aber anerkennen, dass er die Quelle dieser Macht ist. Präsident Nelson hat erklärt, dass es uns zwar wie eine Kleinigkeit vorkommen mag, stets den richtigen Namen der Kirche zu verwenden, dies aber nicht mitnichten eine Kleinigkeit ist und sich auf die Zukunft der Welt auswirken wird. Ich verheiße Ihnen, wenn Sie sich so vorbereiten, wie Präsident Nelson es getan hat, werden auch Sie ein anderer Mensch sein und mehr über den Erretter nachdenken und sich häufiger und mit weniger Scheu über ihn sprechen. Wenn Sie ihn besser kennenlernen und inniger lieben, kommen Ihnen die Worte leichter über die Lippen, so wie es der Fall ist, wenn Sie über eines Ihrer Kinder oder einen lieben Freund sprechen. Diejenigen, die Ihnen zuhören, werden dann weniger abweisend sein und weniger debattieren wollen, sondern bereitwilliger von Ihnen lernen. Sie und ich sprechen zwar über Jesus Christus, aber vielleicht können wir das noch ein bisschen besser machen. Wenn die Welt weniger über ihn reden wird, wer wird dann mehr über ihn reden? Wir, zusammen mit anderen engagierten Christen. Gibt es in unserem Zuhause Bilder vom Retter? Sprechen wir mit unseren Kindern oft über die Gleichnisse Jesu? Die Geschichten von Jesus wirken wie ein kräftiger Wind auf die Glut des Glaubens im Herzen unserer Kinder. Wenn Ihre Kinder Ihnen Fragen stellen, dann überlegen Sie gewissenhaft, wie Sie ihnen das nahebringen können, was der Retter gelehrt hat. Wenn Ihr Kind beispielsweise fragt, warum beten wir eigentlich, könnten Sie antworten, das ist eine gute Frage. Weißt du noch, wann Jesus gebetet hat? Reden wir doch mal darüber, warum er gebetet hat und wie er gebetet hat. Wir reden von Christus, wir freuen uns über Christus, damit unsere Kinder wissen mögen, von welcher Quelle sie Vergebung ihrer Sünden erhoffen können. In dieser Schriftstelle steht auch, wir predigen von Christus. Mögen wir uns in unseren Gottesdiensten vor allem mit dem Erretter Jesus Christus und der Gabe seines Sühnopfers befassen. Das bedeutet nicht, dass wir kein Erlebnis aus unserem Leben erzählen oder keine Gedanken von anderen weitergeben können. Wir sprechen zwar vielleicht über die Familie oder den Dienst am Nächsten, den Tempel oder über die Mission, von der wir gerade zurückgekehrt sind, aber alles in unserem Gottesdienst soll auf den Herrn Jesus Christus hinweisen. Vor 30 Jahren erwähnte Präsident Dallin H. Oaks einen Brief, den er von einem Mann erhalten hatte, der erklärte, er habe an einer Abendmahlsversammlung teilgenommen und 17 Zeugnisse gehört, in denen kein einziges Mal der Erretter erwähnt wurde. Präsident Oaks merkte an, vielleicht ist diese Schilderung übertrieben. Aber ich zitiere sie, weil sie uns allen eine eindringliche Mahnung ist. Dann forderte er uns auf, in unseren Ansprachen und im Unterricht mehr über Jesus Christus zu sprechen. Nach meiner Beobachtung rücken wir in unseren Versammlungen Christus immer mehr in den Mittelpunkt. Mögen wir diese positive Entwicklung weiterhin bewusst verstärken. Öffnen wir uns doch gegenüber unseren Mitmenschen und reden wir bereitwilliger über Christus. Präsident Nelson hat gesagt, wahre Jünger Jesu Christi sind bereit, aus der Masse hervorzutreten,
ihre Meinung zu äußern und sich von den Menschen in der Welt zu unterscheiden. Manchmal meinen wir, ein Gespräch mit jemandem müsse dazu führen, dass derjenige in die Kirche kommt oder sich mit den Missionaren trifft. Überlassen Sie es dem Herrn, die Menschen so zu führen, wie sie dazu bereit sind, und konzentrieren wir uns mehr auf unsere Aufgabe, eine Stimme für ihn zu sein, stets aufmerksam zu sein und offen über unseren Glauben zu sprechen. Elder Dieter F. Uchtdorf hat uns aufgefordert, wenn uns jemand über unser Wochenende befragt, bereit zu sein, begeistert zu erzählen, welche Freude es war, als die Kinder das Licht "Ich möchte so sein wie Jesus" gesungen haben. Mögen wir unseren Glauben an Christus auf freundliche Art und Weise bezeugen. Wenn jemand von einem Privatproblem erzählt, können wir doch sagen, du weißt ja, dass ich an Jesus Christus glaube. Ich habe über etwas nachgedacht, was er gesagt hat und was dir helfen könnte. Äußern Sie sich in den sozialen Medien offener über Ihr Vertrauen in Christus. Die meisten werden Ihren Glauben respektieren. Sollte doch jemand mit Verachtung reagieren, wenn Sie über den Erretter sprechen, dann schöpfen Sie aus der Verheißung Mut. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht um meinetwillen, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Uns ist es wichtiger, ihm nachzufolgen, als bei denen beliebt zu sein, die uns folgen. Petrus hat uns aufgefordert, seid stets bereit, Rede und Antwort zu stehen über die Hoffnung, die euch erfüllt. Reden wir von Christus. Das Buch Mormon ist ein machtvoller Zeuge für Jesus Christus. Nahezu jede Seite legt Zeugnis ab für den Retter und seine göttliche Mission. Einsichten in sein Sühnopfer und seine Gnade füllen die Seiten dieses Buches. Als Begleiter des Neuen Testaments verhilft uns das Buch Mormon zu einem tieferen Verständnis, weshalb der Erretter kam, um uns zu retten, und wie wir wahrhaftig zu ihm kommen können. Manche Mitchristen sind etwas unsicher, was unsere Glaubensansichten und Motive anbelangt. Mögen wir uns aufrichtig mit ihnen über unseren gemeinsamen Glauben an Jesus Christus und an die Schriften im Neuen Testament freuen, die uns allen so viel bedeuten. In den kommenden Tagen werden diejenigen, die an Jesus Christus glauben, ihre gegenseitige Freundschaft und Unterstützung brauchen. Wenn die Welt weniger über Jesus Christus spricht, wollen wir mehr über ihn sprechen. Wenn offenbar wird, dass wir wirklich seine Jünger sind, werden viele unserer Mitmenschen bereit sein zu hören. Wenn wir andere an dem Licht teilhaben lassen, das wir von ihm erhalten haben, scheint sein Licht samt seiner alles übersteigenden rettenden Macht auf diejenigen, die bereit sind, ihr Herz zu öffnen. Jesus hat gesagt, ich bin als Licht in die Welt gekommen. Nichts bestärkt mich in dem Wunsch, über Christus zu sprechen, mehr als mir seine Rückkehr vorzustellen. Wir wissen zwar nicht, wann er kommt, aber die Ereignisse in Verbindung mit seiner Rückkehr werden atemberaubend sein. Er wird in den Wolken des Himmels kommen, angetan mit Macht und Herrlichkeit, mit all seinen heiligen Engeln. Nicht nur mit ein paar Engeln, sondern mit all seinen heiligen Engeln. Aber nicht diese Engelchen mit Rosen, Wangen, wie Raphael sie gemalt hat, die auf Valentinskarten zu sehen sind. Es werden die Engel sein, die über die Jahrhunderte hinweg gesandt wurden. Engel, die den Rachen von Löwen verschlossen, Gefängnistore öffneten, die lang ersehnte Geburt des Heilands verkündeten, ihn in Gethsemane trösteten, den Jüngern bei seiner Himmelfahrt Mut zusprachen und die herrliche Wiederherstellung des Evangeliums einleiteten. Können Sie sich vorstellen, entrückt zu werden und Christus zu begegnen, sei es auf dieser oder der anderen Seite des Schleiers? Das hat er den Rechtschaffenen verheißen. Dieses erstaunliche Erlebnis wird unsere Seele für immer prägen. Wir sind sehr dankbar für unseren Propheten, Präsident Russell M. Nelson, der uns in dem Wunsch bestärkt hat, den Retter zu lieben und seine Göttlichkeit zu verkünden. Ich bin ein Augenzeuge dafür, dass die Hand des Herrn auf Präsident Nelson ruht und dass er von der Gabe der Offenbarung geleitet wird. Präsident Nelson, wir freuen uns darauf, Ihren Rat zu hören. Meine lieben Freunde in aller Welt, sprechen wir von Christus in Erwartung seiner herrlichen Verheißung. Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Ich bezeuge, dass er der Sohn Gottes ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir bedanken uns beim Tabernakelchor am Tempelplatz für die schöne Musik, mit der er uns heute Vormittag erfreut hat, und bei allen, die bereits zu uns gesprochen haben. Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied »Gott ist Liebe«. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist unser lieber Prophet, Präsident Russell M. Nelson. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »For I am called by thy name«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Walter F. Gonzalez von den 70ern.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, ich bin sehr dankbar für die wunderbaren Botschaften dieser Konferenz und dafür, dass ich jetzt zu Ihnen sprechen darf. In meinen über 36 Jahren als Apostel hat die Lehre von der Sammlung Israels stets meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Alles, was damit zusammenhängt, hat mich fasziniert. Darunter das Wirken und die Namen Abrahams, Isaaks und Jakobs, ihr Leben und ihre Ehefrauen, der Bund, den Gott mit ihnen und durch ihre Linie mit anderen geschlossen hat, die Zerstreuung der 12 Stämme und die zahlreichen Prophezeiungen über die Sammlung in unserer Zeit. Ich habe mich intensiv mit der Sammlung befasst, darüber gebetet, mich an jeder Schriftstelle zu dem Thema geweidet und den Herrn gebeten, mir mehr Erkenntnis zu geben. Stellen Sie sich vor, wie ich mich daher gefreut habe, als ich vor kurzem zu einer neuen Erkenntnis geführt wurde. Von zwei Hebräisch-Kennern habe ich erfahren, dass eine Bedeutung des Wortes Israel im Hebräischen »Möge Gott siegen« ist. Daher ist mit dem Namen Israel jemand gemeint, der bereit ist, Gott in seinem Leben siegen zu lassen. Diese Bedeutung bewegt mich zutiefst. Das Wort bereit ist für diese Auslegung des Namens Israel entscheidend. Wir alle haben unsere Entscheidungsfreiheit. Wir können uns dafür entscheiden, zu Israel zu gehören oder auch nicht. Wir können uns dafür entscheiden, Gott in unserem Leben siegen zu lassen oder auch nicht. Wir können uns dafür entscheiden, Gott den größten Einfluss in unserem Leben zu gewähren oder auch nicht. Denken wir einen Moment an einen entscheidenden Wendepunkt im Leben Jakobs, des Enkelsohns Abrahams. An dem Ort, den Jakob Peniel nannte, was Gottes Angesicht bedeutet, rang er mit einer schwierigen Herausforderung. Er wurde auf die Probe gestellt, wie er sich entscheiden würde. Bei diesem Ringen stellte er unter Beweis, was ihm am wichtigsten war. Er bewies, dass er bereit war, Gott in seinem Leben siegen zu lassen. Daraufhin änderte Gott Jakobs Namen und gab ihm den Namen Israel, was ja »Möge Gott siegen« bedeutet. Gott verhieß Israel dann, dass auch er alle Segnungen erhalten werde, die Abraham verheißen worden waren. Leider brachen die Nachkommen Israels ihre Bündnisse mit Gott. Sie steinigten die Propheten und waren nicht bereit, Gott in ihrem Leben siegen zu lassen. In der Folge zerstreute Gott sie bis an die vier Enden der Erde. In seiner Barmherzigkeit verhieß er später, sie zu sammeln, wie Jesaja berichtet, nur für eine kleine Weile habe ich dich, Israel, verlassen. Doch mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Mit der hebräischen Definition von Israel gewinnt die Sammlung Israels noch mehr an Bedeutung. Der Herr sammelt diejenigen, die bereit sind, Gott in ihrem Leben siegen zu lassen. Der Herr sammelt diejenigen, die sich dafür entscheiden, Gott den größten Einfluss in ihrem Leben zu gewähren. Über Jahrhunderte hinweg haben Propheten diese Sammlung vorhergesagt. Und sie ereignet sich in diesem Moment. Sie muss dem zweiten Kommen des Herrn vorausgehen und ist das wichtigste Werk auf der Welt. Diese Sammlung vor dem Millennium ist für Millionen Menschen eine ganz persönliche Geschichte von wachsendem Glauben und geistigem Mut. Und als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage oder das Bundesvolk Israel der letzten Tage, sind wir damit betraut worden, dem Herrn bei diesem entscheidenden Werk zu helfen. Wenn wir davon sprechen, Israel auf beiden Seiten des Schleiers zu sammeln, meinen wir damit natürlich Missionsarbeit, Tempelarbeit und Familienforschung. Wir meinen damit auch, den Glauben und das Zeugnis im Herzen derer aufzubauen, mit denen wir zusammen leben, arbeiten oder dienen. Jedes Mal, wenn wir irgendetwas tun, was irgendjemandem auf dieser oder jener Seite des Schleiers hilft, Bündnisse mit Gott zu schließen und zu halten, helfen wir mit, Israel zu sammeln. Vor kurzem hatte die Frau eines unserer Enkel in geistiger Hinsicht zu kämpfen. Ich nenne sie hier Jill. Trotz Fastens, Gebeten und Priestertumssegen lag Jills Vater im Sterben. Sie war wie erstarrt vor Angst, dass sie ihren Vater und auch ihr Zeugnis verlieren würde. Eines Tages erzählte mir meine Frau Wendy spätabends von Jills Lage. Am nächsten Morgen fühlte Wendy sich gedrängt, Jill zu erzählen, dass meine Reaktion auf ihr geistiges Ringen aus nur einem einzigen Wort bestanden hatte. Nämlich kurzsichtig. Gegenüber Wendy räumte Jill später ein, dass sie anfangs wegen meiner Antwort am Boden zerstört war. Sie sagte, ich hatte gehofft, Großvater werde mir für meinen Vater ein Wunder verheißen. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum er sich gedrängt gefühlt hat, das Wort kurzsichtig zu wählen. Nachdem Jills Vater verstorben war, ging ihr das Wort kurzsichtig nicht mehr aus dem Sinn. Sie öffnete sich und erkannte immer besser, was mit dem Wort kurzsichtig eigentlich gemeint war. Und allmählich änderte sich ihr Denken. Jill erklärte dann, Zitat, das Wort kurzsichtig ließ mich innehalten, nachdenken und Heilung finden. Dieses Wort erfüllt mich nun mit Frieden. Es ruft mir in Erinnerung, meinen Blick zu erweitern und nach dem Ewigen zu streben. Es ruft mir in Erinnerung, dass es einen göttlichen Plan gibt und dass mein Vater noch immer lebt, mich liebt und auf mich aufpasst. Das Wort kurzsichtig hat mich zu Gott geführt. Zitat Ende. Ich bin sehr stolz auf unsere liebe, angeheiratete Enkelin. In dieser kummervollen Zeit in ihrem Leben lernt Jill, den Willen Gottes für ihren Vater anzunehmen und ihr Leben aus der Sicht der Ewigkeit zu betrachten. Sie entscheidet sich dafür, Gott siegen zu lassen und findet dadurch Frieden. Wenn wir es zulassen, kann uns diese Auslegung von Israel aus dem Hebräischen auf vielerlei Weise helfen. Stellen Sie sich nur vor, wie sich unsere Gebete für unsere Missionare und für unsere eigenen Bemühungen, Israel zu sammeln, ändern können, wenn wir an diese Bedeutung denken. Wir beten oft, dass wir und die Missionare zu denen geführt werden mögen, die bereit sind, die Wahrheiten des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi anzunehmen. Ich frage mich, zu wem wir wohl geführt werden, wenn wir darum bitten, diejenigen zu finden, die bereit sind, Gott in ihrem Leben siegen zu lassen. Vielleicht werden wir zu einigen geführt, die noch nie an Gott oder Jesus Christus geglaubt haben, sich jetzt aber danach sehnen, etwas über sie und ihren Plan des Glücklichseins zu erfahren. Andere wurden vielleicht im Bund geboren, sind mittlerweile aber vom Weg der Bündnisse abgekommen. Vielleicht sind sie jetzt bereit, Umkehr zu üben, zurückzukehren und Gott siegen zu lassen. Wir können ihnen helfen, indem wir sie mit offenen Armen und offenem Herzen willkommen heißen. Und vielleicht hatten einige, zu denen wir geführt werden, schon immer das Gefühl, dass in ihrem Leben etwas fehlt. Auch sie sehnen sich nach dem Ganzheitsgefühl und der Freude, die jene erlangen, die bereit sind, Gott in ihrem Leben siegen zu lassen. Das Evangeliumsnetz, mit dem das zerstreute Israel gesammelt wird, ist riesig. Es hat Platz für jeden, der das Evangelium Jesu Christi voll und ganz annimmt. Jeder Bekehrte wird zu einem Kind im Bund mit Gott, ob durch Geburt oder durch Adoption. Jeder wird vollwertiger Erbe all dessen, was Gott den treuen Kindern Israel verheißen hat. Jeder von uns hat ein göttliches Potenzial, denn jeder von uns ist ein Kind Gottes. In seinen Augen sind alle gleich. Die Auswirkungen dieser Tatsache sind tiefgreifend. Brüder und Schwestern, bitte hören Sie aufmerksam zu, was ich jetzt sage. Gott liebt keine ethnische Gruppe mehr als die andere. Die einschlägige Lehre ist eindeutig. Gott lädt alle ein, zu ihm zu kommen. Ob schwarz oder weiß, geknechtet oder frei, männlich oder weiblich. Ich versichere Ihnen, dass Ihr Stand vor Gott nicht von Ihrer Hautfarbe abhängt. Ob Sie vor Gott Gnade oder Ungnade finden, hängt davon ab, wie sehr Sie ihm und seinen Geboten ergeben sind und nicht von Ihrer Hautfarbe. Es betrübt mich, dass unsere schwarzen Brüder und Schwestern überall auf der Welt unter Rassismus und Vorurteilen zu leiden haben. Heute rufe ich unsere Mitglieder überall auf, mit gutem Beispiel voranzugehen und Einstellungen oder Verhaltensweisen aufzugeben, die auf Vorurteilen beruhen. Ich bitte Sie inständig, für Achtung vor allen Kindern Gottes zu werben. Ganz ungeachtet der ethnischen Herkunft stellt sich jedem von uns ein und dieselbe Frage. Sind Sie bereit, Gott in Ihrem Leben siegen zu lassen? Sind Sie bereit, Gott den größten Einfluss in Ihrem Leben zu gewähren? Werden Sie zulassen, dass seine Worte, seine Gebote und seine Bündnisse jeden Tag Ihr Handeln beeinflussen? Werden Sie zulassen, dass seine Stimme Vorrang hat vor allen anderen? Sind Sie bereit, allem, was er Ihnen aufträgt, einen höheren Stellenwert einzuräumen als jedem anderen Bestreben? Sind Sie bereit, Ihren Willen in seinem verschlungen sein zu lassen? Überlegen Sie nur, welchen Segen Ihnen diese Bereitschaft bringen kann. Wenn Sie unverheiratet sind und einen ewigen Partner suchen, wird Ihnen der Wunsch, zu Israel zu gehören, bei der Entscheidung helfen, mit wem Sie ausgehen und wie Sie eine Verabredung gestalten. Wenn Sie mit jemandem verheiratet sind, der seine Bündnisse gebrochen hat, können durch Ihre Bereitschaft, Gott in Ihrem Leben siegen zu lassen, Ihre Bündnisse mit Gott unversehrt bleiben. Der Erretter wird Ihr gebrochenes Herz heilen. Die Himmel werden sich auftun, wenn Sie wissen wollen, wie Sie weiter vorankommen sollen. Sie brauchen nicht orientierungslos oder ratlos zu sein. Wenn Sie aufrichtige Fragen zum Evangelium oder zur Kirche haben und sich dafür entscheiden, Gott siegen zu lassen, werden Sie geführt werden und die absoluten, ewigen Wahrheiten finden und verstehen, die Ihnen dann im Leben eine Richtschnur sind und Ihnen helfen, unbeirrt auf dem Weg der Bündnisse zu bleiben. Wenn Versuchungen Sie bedrängen, und sei es nur, weil Sie erschöpft sind oder sich allein oder missverstanden fühlen, dann stellen Sie sich vor, wie viel Mut Sie aufbringen können, wenn sie sich dafür entscheiden, Gott in ihrem Leben siegen zu lassen und ihn bitten, ihnen Kraft zu geben. Wenn es ihr größter Wunsch ist, Gott siegen zu lassen und zu Israel zu gehören, erleichtert das viele Entscheidungen. So viele Probleme sind dann keine mehr. Sie wissen, wie sie sich kleiden und geben sollen. Sie wissen, was sie sich ansehen und was sie lesen, wo sie Zeit verbringen und mit wem sie Umgang pflegen können. Sie wissen, was sie erreichen wollen. Sie wissen, was für ein Mensch sie wirklich werden wollen. Meine lieben Brüder und Schwestern, man braucht Glauben und Mut, um Gott siegen zu lassen. Es erfordert beharrliche, mühsame geistige Arbeit, umzukehren und durch das Sühnopfer Jesu Christi den natürlichen Menschen abzulegen. Es erfordert beständige, tägliche Anstrengung, sich die Gewohnheit anzueignen, das Evangelium zu studieren, mehr über den Vater im Himmel und Jesus Christus zu erfahren und sich um persönliche Offenbarung zu bemühen und dann entsprechend zu handeln. In diesen gefahrvollen Zeiten, über die der Apostel Paulus prophezeit hat, versucht der Satan es nicht einmal mehr, seine Angriffe auf den Plan Gottes zu verbergen. Dreist breitet sich das Böse aus. Deshalb können wir nur dann geistig überleben, wenn wir entschlossen sind, Gott in unserem Leben siegen zu lassen. Wenn wir lernen, seine Stimme zu hören und unsere Kraft darauf verwenden, bei der Sammlung Israels mitzuhelfen. Und was empfindet der Herr für die Menschen, die Gott siegen lassen? Nephi hat es gut zusammengefasst. Der Herr liebt diejenigen, die ihn zu ihrem Gott haben wollen. Siehe, er hat unsere Väter geliebt und er hat mit ihnen einen Bund gemacht. Ja, nämlich Abraham, Isaak und Jakob. Und er gedenkt der Bündnisse, die er gemacht hat. Zitat Ende. Und wozu ist der Herr bereit? Was will er für Israel tun? Der Herr hat versprochen, dass er unsere Schlachten schlagen wird und die Schlachten unserer Kinder und unserer Kindeskinder bis zur dritten und vierten Generation. Ich möchte Sie anregen, in den nächsten 6 Monaten beim Schriftstudium eine Liste mit allen Verheißungen anzufertigen, was der Herr für das Bundesvolk Israel tun will. Sie werden staunen. Denken Sie über diese Verheißungen nach. Sprechen Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden darüber. Leben Sie dann entsprechend und schauen Sie zu, wie sich diese Verheißungen in Ihrem eigenen Leben erfüllen. Meine lieben Brüder und Schwestern, wenn Sie sich dafür entscheiden, Gott in Ihrem Leben siegen zu lassen, werden Sie selbst erfahren, dass Gott ein Gott der Wundertaten ist. Wir sind alle gemeinsam Kinder im Bund mit Gott und werden mit seinem Namen gerufen werden. Das bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Joy and rejoice, my
Our beloved Father in heaven.
Unser geliebter Vater im Himmel. Am Ende dieser Sonntagvormittagversammlung bringen wir unseren Dank dir gegenüber zum Ausdruck. Wir danken dir für die Musik, die wir gehört haben. Dankbar für die Botschaften, die wir empfangen haben und dankbar für die Gedanken und für Gefühle, die uns ins Herz und in den Sinn gedrungen sind. Wir sind dankbar für den Propheten, der uns führt, der uns belehrt, der uns einlädt, Israel zu sammeln. Wir sind besonders dankbar für deinen geliebten Sohn Jesus Christus, unseren geliebten Erretter, unseren göttlichen Erlöser, unseren heiligen Messias. Und wir beten um Heilung in diesen Zeiten, für Trost für diejenigen und Heilung, für diejenigen, die leiden. Und wir beten, dass es mehr Hoffnung und Glaube gibt, während wir durch diese Zeiten durchmachen. Wir flehen, dass dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Und wir beten darum und danken dir im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the Sunday morning session
der Sonntagvormittagsversammlung der 190. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und oberste Beamte der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor am Tempelplatz gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.